Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, trotz des sommerlichen Wetters. Mein Name ist Michael Kegler. Ich habe die große Freude, erstmal ein paar Bücher von José Eduardo Agualusa übersetzt zu haben und Ihnen heute sein neuestes auf Deutsch erschienenes Buch, aber auch sein jüngstes auf Portugiesisch erschienenes Buch, Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer, vorzustellen. Es heißt auf Portugiesisch A Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Portugiesisch sprechen und lesen. Das ist gut. Dann empfehle ich Ihnen die deutsche Ausgabe. José Eduardo Agualusa ist kein unbekannter Autor im deutschen Sprachraum. Autorinnen und Autoren aus je weiter weg die Länder sind und weiter weg aus unserem Fokus sind natürlich immer per se Autorinnen und Autoren, die man vorstellen muss. Irgendwo habe ich gelesen, José Eduardo Agualusa aus Portugal und Mosambik. Das stimmt bedingt, denn er wohnt in Portugal und Mosambik. Er ist aber ein angolanischer Autor, um die Verwirrung perfekt zu machen. Es gibt 6 Bücher auf dem deutschen Markt inzwischen. Das jüngste Buch ist erschienen bei CH Beck. Und ich hatte die große Freude, Ihnen auch zu zeigen, dass frühere Bücher von ihm wieder aufgelegt werden im Unionsverlag. Und das ist das erste Buch, was ich von Agualusa übersetzt habe. Es trägt den deutschen Titel Das Lachen des Geckos. Das sollte auf jeden Fall der Vollständigkeit erwähnt werden. Denn falls Ihnen unsere Lesung heute Abend gefällt, dürfen Sie dann erst das lesen und dann die Backlist abarbeiten. Das lohnt sich. Gut, José Eduardo Agualusa, wie gesagt, angolanischer Autor. Vor 2 Jahren kam eine allgemeine Theorie des Vergessens heraus. Und in dieser allgemeinen Theorie des Vergessens gibt es einen Satz, der sinngemäß lautet: Wenn wir im Schlaf träumen, dass wir träumen, wachen wir dann in einer besseren Wirklichkeit auf. Das könnte fast so eine Art Motto für dieses Buch auch sein. Hier geht es um die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer. Wir werden nachher sehen, was es damit auf sich hat. Ich übergebe immer gern das Wort an Agualusa. Sie werden notwendigerweise etwas mehr von mir hören, aber eigentlich geht es nicht um mich. Aber ich muss übersetzen, weil dankenswerterweise spricht er kein Deutsch, sodass ich auch weiterhin Arbeit habe. José, queres dirigir algumas palavras às pessoas? Porque eu disse que bem, já vão me ouvir muito, porque vou falar o dobro de todos.
Boa noite, quero só dizer que estou muito feliz por estar aqui convosco hoje, nesta sala tão bonita. E, bem, tu conduzes a conversa.
Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, dass wir hier in diesem wunderschönen Saal heute Abend ein bisschen über dieses Buch sprechen können. Und ansonsten überlässt er den Ablauf des Abends mir. Ich sage, was wir machen. Und ich habe einfach mal beschlossen, damit wir wissen, über was wir reden, vom Anfang des Buches ein bisschen was auf Deutsch vorzulesen, aber damit wir die portugiesische Originalstimme hören, würde ich José Eduardo Agualusa bitten, wenigstens einen Absatz auf Portugiesisch zu lesen, weil ich weiß, einige von Ihnen verstehen Portugiesisch, auch wenn es niemand aufzeigt.
Ok, também. Então vou ler só o início do livro A Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Vou ler só um bocadinho da primeira página. Acordei muito cedo. Estou-me a rir porque devia ter trazido os óculos. Estava pensando que devia ter trazido os óculos. Acordei muito cedo. Vi através da estreita janela passarem compridas aves negras. Sonhara com elas. Era como se tivessem saltado do meu sonho para o céu um papel de seda azul escuro, úmido, com um bolor amargo crescendo nos cantos. Levantei-me e saí para a praia descalço e em cuecas. Não havia ninguém no areal. Não me apercebi do homem que me observava sentado numa cadeira de balanço verde escura enquanto o sol escalava os morros. Logo o ar se encheria de luz. Pequenas ondas, uma após a outra, bordavam finas rendas de espuma. As falésias cresciam atrás de mim. Acima das falésias cresciam os catos, como altas catedrais de espinhos, e para além deles, o rápido incêndio do céu.
Ich wachte früh auf. Durch das schmale Fenster sah ich längliche schwarze Vögel ziehen. Ich hatte von ihnen geträumt. Als wären sie nun aus dem Traum in den Himmel geflohen, ein feuchtes Blatt Seidenpapier, dunkelblau und mit bitteren, stockigen Rändern. Ich stand auf und ging runter zum Strand, barfuß und in Unterhosen. Die ganze Gegend war menschenleer. Nur den Mann, der mich aus seinem dunkelgrünen Schaukelstuhl heraus beobachtete, sah ich nicht. Während die Sonne die Hügel erklomm, gleich würde die Luft sich mit Licht füllen. Winzige Wellen kräuselten sich hintereinander zu zierlichen Schaumrändern. Hinter mir ragten die Klippen auf. Auf den Klippen erhoben sich wie stachelige Kathedralen Kakteen. Und dahinter begann nun wie rasend der Himmel zu brennen. Ich ging ins Wasser und schwamm, langsam, mit kräftigen Zügen. Es gibt Leute, die schwimmen aus reiner Freude, andere, um sich fit zu halten. Ich schwimme, um besser nachdenken zu können. Oft muss ich an einen Vers der mosambikanischen Dichterin Gloria de Santana denken. Im Wasser bin ich genau. Am Vortag war ich geschieden worden. Der Anruf hatte mich in der Redaktion des Su Pensamento Angolano erreicht, als ich gerade an einem Interview arbeitete, das ich mit einem Piloten geführt hatte. Der Pilot, Domingos Perpetuo Nascimento, früher Militärflieger, in der Sowjetunion ausgebildet, hat in Mavinga gekämpft und in dieser größten Schlacht auf afrikanischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg eine MiG-21 gesteuert. Später hatte ihn die Guerilla bei einem Überfall auf einen zivilen Konvoi zwischen Luanda und Benguela entführt und er war zu ihnen übergelaufen. Nach dem Krieg war er zu einer angolanischen Luftfahrtsgesellschaft gegangen. Vor ein paar Tagen hatte er auf der Flugzeugtoilette eine Tüte gefunden mit $1 Million darin und zur Polizei gebracht. Eine gute Geschichte. Die Art von Geschichten, auf die ich mich spezialisiert habe. Ich war so vertieft in das Interview, dass ich das Telefon erst einmal klingeln ließ. Es hörte kurz auf und klingelte dann weiter. Schließlich nahm ich das Gespräch an. Ich erkannte Lucrezia sofort an der rauen Stimme und an ihrem Befehlston. Wo bist du? In der Redaktion? Warum nicht im Gericht? Der Termin ist in 15 Minuten. Ich wisse nichts von einem Termin, antwortete ich. Man hatte mir nichts gesagt. Lucrezias Stimme wurde um eine Spur lauter. Sie haben dir eine Vorladung geschickt. Allerdings an die falsche Adresse. Ich habe das selbst erst vor kurzem gemerkt. Ich hatte mir das falsch aufgeschrieben. Die Verhandlung ist in 10 Minuten. Lucrezia hatte ich einst auf einem Fest kennengelernt. Als ich sie sah, wusste ich, dass ich sie heiraten würde. Einem Freund schwärmte ich vor, wie perfekt sie sei. Schade nur, dass sie ihr Haar glättet. Die ganze Zeit, über die wir verheiratet waren, gelang es mir nie, sie zu überreden, ihre Locken einmal natürlich auf die Schultern fallen zu lassen. Ich sehe dann aus wie ein Raubtier, sagte sie immer. Im September 1992 kamen wir zusammen, zur Zeit der ersten Parlamentswahlen. Damals zog Euphorie durch die Straßen, Arm in Arm mit der Gewalt. Ich verbrachte die Zeit auf Kundgebungen, Feiern und mit Reisen ins Hinterland, endlosen Diskussionen in Kneipen, auf Terrassen und Hinterhöfen. Wer schlafen ging, wusste, Angola steht kurz vor dem Ende. Und beim Aufwachen war man fest davon überzeugt, am Beginn eines endlosen Friedens zu stehen. Dann ging der Krieg wieder los, schlimmer noch als je zuvor, und wir heirateten. Ich leitete damals das Feuilleton des Journal d'Angola, schrieb Rezensionen, führte Interviews mit Schriftstellern, Musikern, Filmleuten. Meine Arbeit machte mir Spaß. Lucrezia hatte in London Innenarchitektur studiert und brauchte für ihre Tätigkeit nicht so viel Zeit. Ihr Vater, Homero Diaz da Cruz, war auf wundersame Weise zu Geld gekommen. Am Ende des Einparteiensystems und der Zentralwirtschaft, als Begriffe wie proletarischer Internationalismus und revolutionäre demokratische Diktatur noch in aller Munde waren und Kapitalakkumulation noch kein Euphemismus für Korruption. Lucrezia wurde schwanger. An einem herrlichen sonnigen Märzmorgen kam unsere Tochter in einer Londoner Privatklinik zur Welt und wir nannten sie Lucia. Sie wurde ein fröhliches, gesundes Kind, das schon früh eine glühende Leidenschaft für Singvögel entwickelte, wie sie Homero in seinem Garten in einer riesigen Voliere hielt. Dutzende Fliegenschnäpper, Schmetterlingsfinken, Diamantpfäffchen, Prachtfinken und Kanarienvögel in lärmendem Durcheinander. Stundenlang klammerte Lucia sich an die Gitter des Käfigs und versuchte, sich mit den Vögeln zu unterhalten. Noch bevor sie ein Wort sprechen konnte, beherrschte sie schon den Gesang eines jeden Einzelnen. Ich glaubte jahrelang, dass mein Vater sie deswegen scherzhaft Karingiri genannt hatte, nach einem Singvogel aus Benguela. Ihr Spitzname blieb es jedenfalls. Die Probleme zwischen mir und Lucrezia begannen erst, als ich anfing, als Korrespondent einer portugiesischen Zeitung auch über Politik und Gesellschaft zu schreiben. Nicht, dass sie etwas dagegen gehabt hätte, sie interessierte sich nicht für Politik. Es war Homero, dem es nicht gefiel. Man wäscht seine schmutzige Wäsche zu Hause, erklärte er mir. Es gefällt mir nicht, dass du in einer Zeitung im Ausland schlecht über dein Land redest. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass Land und Regierung nicht eins seien und die Regierung zu kritisieren, gewiss keine Missachtung Angolas und der Angolaner. Im Gegenteil, ich kritisierte die Regierung, weil ich von einem besseren Land träumte. Doch Homero wischte meine Ausführungen ärgerlich weg. Du hast es gar nicht nötig, für diese Zeitung zu schreiben. Was zahlen Sie denn? $1,000 im Monat? $1,000. $1,000. Das alles für läppische $1,000. Ich gebe dir 10.000 und du hörst auf damit. Ihr habt ein Kind. Du musst dich um deine Familie kümmern. Ich schaute ihn entgeistert an und lehnte sein Angebot ab. Ein paar Tage später rief mich João Aquilino in sein Büro, der Direktor des Journal de Angola, dem klar war, dass jeder in der Redaktion ihn verachtete. Sein Spitzname war Maulwurf, was genau auf ihn passte. Ein schmächtiger Typ, leicht gebeugt und mit kleinen, zusammengekniffenen Äuglein, an dessen schmieriger, derber Erscheinung auch der teuerste Anzug nichts ändern konnte. Er war Direktor nicht wegen journalistischer Qualitäten geworden, denn er besaß keine, sondern aufgrund seiner Vergangenheit als beflissener Parteigänger. Und der erklärte mir nun mit seiner säuselnden Stimme, dass meine Tätigkeit für ein ausländisches Organ ein Verstoß gegen die Regeln des Hauses sei. Die Zeitung bestehe nun mal auf Exklusivität, also dürfe ich entweder nicht mehr für die Portugiesen schreiben oder er sei leider gezwungen, mich zu entlassen. Als ich ihn darauf hinwies, dass etliche andere Journalisten, sogar der Chefredakteur, ebenfalls für Blätter im Ausland schrieben und die Zeitung, wenn sie etwas dagegen habe, nur besser bezahlen müsse, erhob er sich, ging mit hinter dem Rücken verschränkten Armen um seinen Schreibtisch herum, baute sich vor mir auf, stellte sich auf die Zehenspitzen und sagte: Wissen Sie, warum Sie nicht längst schon entlassen sind? Allein aus Respekt vor Ihrem Herrn Schwiegervater. Ihre Unverschämtheiten bin ich leid. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Sie halten sich wohl für was Besseres? Nur weil Sie im Ausland studiert und ein paar Bücher auf Englisch gelesen haben? Ich warne Sie. Doch ein einziger Text in irgendeiner Zeitung der Kolonialmacht und Sie fliegen raus. Ich trat zwei Schritte zurück, drehte mich um, wollte gehen. Doch als ich bereits an der Tür war, überkam mich der Benchimol-Dämon, wie ich ihn nenne. Ich schloss die Tür wieder, ging mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den Maulwurf zu und sagte: Und das ist Ihnen nicht mal peinlich? Der arme Mann sprang erschrocken zurück, bitte. Sie sind doch nicht mal Journalist. Sie sind ein Gedankenspitzel, ein politischer Kommissar im Dienst der Diktatur. Und Sie sind entlassen, gefeuert. Packen Sie Ihre Sachen und gehen Sie. Unter dem Beifall der halben Redaktion, die andere Hälfte tat so, als hätte sie nichts mitbekommen, ging ich. Als ich am Abend Lucrezia davon erzählte, gab es Streit. Noch wütender war mein Schwiegervater. Er rief mich an und erklärte mir außer sich, mein Verhalten sei eine Schande für die gesamte Familie. Zwei Wochen später stand er bei einem Familienessen aus seinem Sessel am Kopfende des Tisches auf und brüllte: Ich habe es satt, deine Artikel in dieser portugiesischen Zeitung zu lesen, in denen du gegen Angola und die Angolaner hetzt und unser Land in den Dreck ziehst. Ich werde das Schmierenblatt kaufen und du wirst dort keine einzige Zeile mehr schreiben. Soweit der Anfang dieses Romans. Sie ahnen es, es handelt sich um eine Art Parforce-Ritt. Es gibt viele Figuren und Nebenfiguren in diesem Roman, die aber, wer das Werk von Agualusa kennt, sich auch auf die eine oder andere Weise wieder zusammenfügen. Daniel Benchimol es denjenigen, die eine allgemeine Theorie des Vergessens gelesen haben, schon möglicherweise bekannt. Eine Figur, an die man sich erinnert, eine der Nebenfiguren aus diesem Roman. Daniel Benchimol, vamos introduzir o Daniel Benchimol. Okay. Queres dizer algumas palavras sobre o Daniel Benchimol?
Bem, vale a pena dizer que o Daniel Benchimol é um personagem que vem de um romance anterior, da Teoria Geral do Esquecimento. Então, quem leu a Teoria Geral pode ter curiosidade em reencontrá-lo aqui neste livro, inclusive porque ele, neste livro, vai solucionar algumas das reportagens que tinha deixado pendentes no livro anterior, concretamente o desaparecimento de um Boeing, de um avião, na pista do aeroporto de Luanda, que é um evento real, isso realmente aconteceu. Entre os estranhos desaparecimentos que acontecem em Angola, esse continua a ser um dos mais estranhos. E no livro anterior ele começava a tentar resolver este problema e neste livro ele resolve, soluciona este desaparecimento. É um jornalista, precisamente um jornalista especializado em desaparecimentos, não é? E o que é que eu posso dizer mais?
Faço um intervalo. Okay. Daniel Benchimol hat in der allgemeinen Theorie des Vergessens, wo er praktisch als eine Nebenfigur auftaucht, einige Reportagen liegen gelassen und nicht zu Ende führen können. Benchimol hat sich als Journalist auf Verschwundenes spezialisiert. Er sucht und findet verschwundene Sachen. Im letzten Buch ist ihm eine ganze Stadt verschwunden. Hier jagt er hinter einem Flugzeug hinterher. Ein Flugzeug, das vom Flughafen von Luanda mysteriöserweise verschwunden ist. Ein Fall, den es gegeben hat, der in die Presse gelangt ist. Man weiß bis heute nicht, was mit dem Flugzeug passiert ist. Daniel Benchimol löst diesen Fall in diesem Roman.
É um jornalista, além disso, que este personagem que partilha alguns elementos biográficos comigo.
Man muss aber auch sagen, dass Daniel Benchimol einige biografische Details mit mir gemeinsam hat.
Ele é natural do Ambo, como eu, é filho de um funcionário dos caminhos de ferro de Benguela, como eu. E é jornalista, eu também fui jornalista. Mas nunca fui um jornalista especializado em desaparecimentos.
Er ist wie ich in Uambo geboren. Es ist in Zentralangola. Er ist Sohn eines Eisenbahnangestellten der Eisenbahngesellschaft von Benguela, wie ich. Und er ist Journalist, wie ich einer war, wobei ich mich nie auf verschwundene Dinge spezialisiert habe. Hier jagt Daniel Benchimol nicht nur verschwundenen Dingen hinterher, sondern auch Träumen. Dieses Buch, wie man sich vom Titel denken kann, handelt von Träumen und einen Traum haben wir hier schon. Den Traum von einem demokratischen Angola. Mas aqui ele anda atrás de coisas desaparecidas, mas principalmente anda atrás também de sonhos.
Sim, eu também ando atrás de sonhos, então temos mais uma coisa em comum, né?
Das ist noch eine Gemeinsamkeit. Ja, ich jage auch Träumen hinterher. Daniel Benchimol ist in dieser Szene gerade frisch geschieden und schwimmt hinaus aufs Meer, lässt seine Ehe, diese Geschichte dieser Ehe, seine Entlassung Revue passieren. Diese Entlassung führt auch dazu, dass er in eine persönliche Krise gerät. Seine Frau schmeißt ihn irgendwann raus, beziehungsweise er verwahrlost und wird von einem Freund aufgenommen, der ja so ein Freak ist und ihn in ein aufgelassenes Herrenhaus mit aufnimmt. Und na, so nach und nach berappelt er sich und arbeitet dann eben für eine oppositionelle Zeitung. Als er aufs Meer hinausschwimmt, findet er ein Fotoapparat, eine Unterwasserkamera, ärgert sich wahnsinnig, dass da wieder Unrat im Meer schwimmt, will sie wegschmeißen und sagt dann, nee, dann ziehe ich den Fotoapparat aus dem Meer, diesen Plastikabfall, und findet auf dieser Kamera eine Speicherkarte mit Bildern, die ihn wahnsinnig faszinieren. Tô contando a história do Daniel, que sai para o mar. Encontra aquela câmera, okay. Quer jogá-la fora e de repente encontra as fotos.
Ok,
e,
ok.
Podes entrar na conversa, falas das tuas palavras, se queres descrever isso, senão eu continuo.
Eu continuo.
Ok, ich erzähle noch ein bisschen weiter. Auf dieser Speicherkarte sind Bilder drauf, die Daniel wahnsinnig faszinieren. Weil er das Gefühl hat, er hat die Person schon mal irgendwo gesehen. Sie kommt ihm irgendwie bekannt vor. Es sind Fotos einer südafrikanischen Künstlerin, die ihre eigenen Träume inszeniert. Die Träume inszeniert, das sind bearbeitete Fotos, wo auch immer diese sehr gut aussehende, sehr eindrucksvolle Frau im Mittelpunkt steht, aber immer auf eine merkwürdige Art unwirklich. Und er beginnt hinter diesen Fotos herzujagen und beginnt eine Korrespondenz mit dieser Künstlerin, Elle anda atrás dessas fotos e começa a corresponder com essa artista. Das ist die erste Ebene des Traums. Ich würde gerne von Agualusa einfach ein bisschen hören, wie fügt sich dieses Motiv des Traums ein? Wir haben gehört, er ist ein Jäger des Traums, der ist ein caçador de sonhos, mas qual era o incentivo de começar a escrever um livro sobre sonhos? Falamos da Moira, das fotos dessa pessoa fascinante.
Acho que há duas situações que me levaram a querer escrever este livro. De um lado, a minha própria relação com os sonhos, porque eu sempre tive, enquanto escritor, uma relação com os sonhos. Eu sonho muito e sonho com frequência enredos, sonho com personagens, sonho com títulos dos livros, às vezes com diálogos. Eu lembro, por exemplo, O Vendedor de Passados. Se alguém leu O Vendedor de Passados, é a história de um homem que vende passados aos novos ricos em Luanda. Esse personagem eu realmente sonhei, apareceu-me num sonho, dizendo: chamo-me Félix Ventura e vendo passados aos novos ricos. E na manhã seguinte eu acordei lembrando-me daquele personagem e comecei por escrever um conto, e a partir depois do conto decidi escrever o romance. Então é uma coisa que me persegue há muito tempo, não é? E fui descobrindo que, evidentemente, não sou o único escritor a quem isso acontece, o único criador. É relativamente comum, por exemplo, músicos contam muitas histórias de melodias que lhes ocorrem em sonhos. Cientistas também, não? Tem. Sim, desculpa. Esqueci-me.
Nun, es gibt eigentlich zwei Situationen, die mich dazu gebracht haben, ein Buch über Träume zu schreiben. Das eine ist mein eigenes Verhältnis zum Traum. Ich bin jemand, der viel träumt. Ich träume viel und gerne. Ich träume berufsmäßig. Ich träume Handlungen. Ich träume Figuren. Ich träume Titel von Büchern. Ich träume manchmal ganze Dialoge, die dann später auch in Büchern auftauchen. Das Buch, das ich vorhin hochgehalten hatte, Das Lachen des Geckos, stammt zum Beispiel aus so einem Traum. Ich träumte von einem Menschen, der neureichen Angolanern eine glamourösere Vergangenheit verkauft. Aus diesem Traum ist eine Kurzgeschichte geworden, aus der Kurzgeschichte ist ein Roman geworden. Das passiert mir relativ oft. Ich bin aber nicht der Einzige, habe ich dann später festgestellt. Das ist normal unter kreativen Menschen, glaube ich, dass man Sachen träumt. Es gibt Musiker, die ganze Melodien träumen. Es gibt Wissenschaftler, die denen im Traum Sachen einfallen. Einige von diesen Geschichten fließen auch in dieses Buch ein. Also auch Paul McCartney ist in diesem Buch als Nebenfigur, als eine Person, die träumt, deren Kreativität bei Träumen ist.
Enquanto preparava este romance, li uma entrevista de um neurocientista brasileiro, muito conhecido no Brasil, Siddhartha Ribeiro, e uma entrevista na qual ele defendia a necessidade de recuperar o sonho, porque o sonho nos prepara para a realidade. E aquela entrevista vinha tão ao encontro daquilo que eu pretendia, que eu esforcei-me por entrevistar o Siddhartha. Finalmente um amigo meu, médico, conseguiu o contacto dele em Natal, e eu fui ao Brasil para o entrevistar. E lembro-me que estava no aeroporto do Rio para apanhar o avião, e aquele voo foi cancelado. E quando eu já pensava que não poderia fazer a entrevista, estava lá no aeroporto, recebi uma chamada da prefeitura de Natal convidando-me para ficar um mês na cidade com uma bolsa de criação literária. Eu disse logo que sim. Foi uma coincidência incrível, eu acredito muito neste género de coincidências. E acabei não só entrevistando o Siddhartha, mas acabei ficando amigo do Siddhartha. E essas conversas com ele ajudaram-me também muito a escrever este livro.
Als ich über diesen Roman nachdachte, las ich über einen brasilianischen Neurowissenschaftler, Siddhartha Ribeiro, der ist relativ bekannt, der über Träume forscht und diese These vertritt, dass Träume eben die uns auf die Realität vorbereitet, uns für die Realität stärkt. Diesen Neurowissenschaftler wollte ich unbedingt interviewen. Als ich auf dem Weg nach Natal war, um ihn zu interviewen, das war sehr schwierig, irgendwie in Kontakt zu kommen, saß ich am Flughafen Rio, mein Flug wurde abgesagt. Ich dachte, ich würde nie wieder diesen Menschen treffen können. Der Flug wurde einfach gecancelt. Und als ich am Flughafen saß und überlegte, was ich machen sollte, kam ein Anruf der Stadt Natal, ob ich eine Künstlerresidenz in der Stadt Natal, wo dieser Wissenschaftler lebt, annehmen wollte. Es sind diese Zufälle, die nicht nur in der Literatur vorkommen.
O Siddhartha, aliás, inspira um dos personagens do romance, sendo que ele mesmo é infinitamente mais interessante que o personagem. Aliás, se eu tivesse escolhido um personagem neurocientista especializado em sonhos chamado Siddhartha, tenho a certeza que os críticos me criticariam, não é? Mas que absurdo, não é? Que coisa tão exagerada, um neurocientista especializado em sonhos chamado Siddhartha. Mas é isso, a realidade sempre nos ultrapassa.
Dieser Siddhartha Ribeiro ist eine wahnsinnig interessante Person. Teile von ihm sind in dem Roman, aber er als Person ist wesentlich interessanter als der Neurowissenschaftler, der in meinem Roman auftaucht. Da gibt es einen Neurowissenschaftler, der sich sehr mit Träumen befasst. Wenn ich aber in einem Roman einen Neurowissenschaftler entwerfen würde, der mit Vornamen Siddhartha heißt, ein Traumforscher, der mit Vornamen Siddhartha heißt, würden mir alle Kritiker dieses Buch verreißen und sagen, also irgendwie ist es doch ein bisschen übertrieben.
A outra situação que me levou a escrever este livro foi um episódio real da história recente de Angola, que teve a ver com a prisão de 15 jovens ativistas pró-democracia, enquanto estavam a ler um livro sobre resistência não violenta, sendo que este episódio fez com que surgisse em Angola um movimento grande de solidariedade, movimento esse que envolveu jovens artistas, criadores, e que foi muito interessante porque foi um movimento que juntou desde jovens operários, jovens da alta burguesia, muito ligados às famílias, no próprio, famílias do poder. E ao mesmo tempo foi um movimento que rachou a sociedade angolana do ponto de vista de gerações, porque se eles tiveram o apoio destes jovens criadores, intelectuais, etc., os mais velhos nunca se pronunciaram sobre a prisão dos jovens. Então surgiu uma ideia de juntar estas duas situações, vamos dizer, de escrever um livro sobre sonhos e o sonho também enquanto utopia.
Der zweite Moment in diesem Buch ist ein reales Ereignis, das zweite Inspirationsquelle und auch Element der Erzählung in diesem Buch. Vor 4 Jahren gab es eine Bewegung Angola, es sind 15 Jugendliche, die gemeinsam an einem Buch über gewaltlosen Widerstand gelesen hatten. Die hatten einen Lesezirkel, wurden festgenommen und wurden angeklagt, der Vorbereitung eines Staatsstreiches angeklagt. Einige von diesen Leuten sind in Hungerstreik getreten während ihrer Gefangenschaft. Und diese Gefangenschaft setzte eine große Bewegung in Angola und auch teilweise in der Welt in Gang. Viele Leute solidarisierten sich mit diesen 15 Jugendlichen, vor allem junge Leute, Künstler, Kreative, junge Arbeiter, aber auch junge Leute, die eigentlich aus sehr begüterten Familien, die sehr nah an der Macht standen, stammen. Und dieses Ereignis spaltete Angola. Die Alten, die Leute, die aus der Generation des Unabhängigkeitskampfs stammen, äußerten sich überhaupt nicht zu dieser Bewegung und die jungen Leute drängten zur Solidarität mit diesen Gefangenen. Ich würde kurz eine Stelle vorlesen, in der Karingidi, die Tochter des Journalisten Daniel Benchimol, das Mädchen, das mit den Vögeln spricht, ist inzwischen erwachsen und sie taucht auf. Es ist nachdem Daniel Benchimol diese Kamera gefunden hat, fliegt er irgendwann angeregt auch von seinem Freund Ossi. Das ist die dritte Figur, wichtige Figur in diesem Roman. Ossi ist ein ehemaliger Guerillero, der inzwischen ein Hotel betreibt, so ein kleines Strandresort, eine etwas runtergekommene Butze am Strand, in dem aber einige interessante Leute immer ein- und ausgehen. Dieser Mann hat eine Vergangenheit als Kämpfer gegen das angolanische System, aber in den Zeiten, wo halt sozusagen das eine terroristische Geschichte war. Er hat entsetzliche Dinge getan in diesem Krieg, ist jetzt Vegetarier und betreibt ein kleines Hotel, beobachtet aber immer noch die Leute. Sehr, sehr wichtige Figur, und das Wichtigste ist, er träumt nicht mehr. Er kann nicht mehr träumen, er wurde zweimal vom Blitz getroffen, ist zweimal gestorben und zweimal wieder auferstanden, das erzählt er auch, und kann seitdem nicht mehr träumen, kann vor allem nicht mehr träumen, seit er diese schrecklichen Dinge getan und gesehen hat, wandert aber durch die Träume der anderen Menschen. Weitere wichtige Nebenhandlung den kubanischen Geheimdienst auf den Plan bringt. Hier aber, Ossi sagt irgendwann, pass auf, du musst diesem Traum hinterhergehen, du musst nach Johannesburg gehen, du musst diese Frau treffen. Daniel Benchimol trifft diese Frau, ist verliebt in diese Frau, fliegt zurück und landet am Flughafen in Luanda. Auch verwirrt, weil diese Frau gleichzeitig, während er da ist, diesen brasilianischen Neurowissenschaftler kennenlernt, der seinerseits sehr fasziniert ist von dieser Frau, ist also eine große Verwirrung der Gefühle. Aber pünktlich landete das Flugzeug in Luanda. Ich ging die Treppe hinab und zunehmend beschlich mich ein mulmiges Gefühl. Die Beklemmung wuchs, als ich mich vor der Passkontrolle in die Schlange stellte. Ein dicker, verschwitzter Beamter nahm mir den Pass aus der Hand, schlug ihn auf, schnalzte mit der Zunge und rief einen Kollegen herbei. Der Typ hier, das scheint der Vater der Terroristin zu sein. Der andere Polizist musterte mich von Kopf bis Fuß, halb mitleidig, halb abschätzig, flüsterte dem ersten Polizisten etwas zu und verschwand. Ist etwas? Fragte ich. Was ist los? Der dicke Polizist zuckte die Schultern, drückte den Stempel in meinen Pass und gab ihn mir zurück. Gehen Sie weiter, weiter, gehen Sie, sind hier zu Hause, gehen Sie durch. Als ich auf meinen Koffer wartete, legte mir ein hagerer alter Mann mit großen träumerischen Lemurenaugen, den ich vorher noch nie gesehen hatte, seine Hand auf die rechte Schulter. Kopf hoch, Junge. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Am Ausgang wartete Armando Carlos, er umarmte mich. Du weißt es schon, oder? Was weiß ich? Hat deine Ex-Frau nicht angerufen? Mein Telefon ist geklaut worden. Was denn los? Kalingidi ist im Gefängnis, sagte Armando. Wie bitte? Was zum Teufel hat das Kind angestellt? Das Kind hat getan, was wir alle längst hätten tun sollen und nur aus Feigheit oder Bequemlichkeit nicht tun. Weiter kam er nicht, denn sein Telefon klingelte. Armando ging ran. Ja, Daniel ist hier bei mir am Flughafen. Woher weißt du? In dieser Stadt überwacht anscheinend jeder jeden. Er drückt deine Anrufe nicht weg, meine Liebe. Man hat ihm das Handy geklaut. Und weißt du noch was? Ich bin nicht dein Mann. Ich bin nicht mal dein Freund, wenn du es genau wissen willst. Ich kann dich nicht mal leiden. Ich habe dich nie gemocht. Also muss ich dir auch nicht gehorchen. Ich gebe dir Daniel. Er gab mir das Telefon, es war Lucrezia. Es ist alles deine Schuld. Beruhige dich. Beruhigen? Es ist alles deine Schuld. Du hast sie aufgehetzt mit deinem radikalen Gerede. Sie wird mal genauso ein Versager wie du. Beruhige dich, ich bin gerade aus Südafrika angekommen. Ich muss erst mal wissen, hör auf mir zu sagen, dass ich mich beruhigen soll. Man sollte dich einsperren, du Versager. Und dann legte sie auf. Ich schaute Armando an und wedelte mit dem Telefon vor seinem Gesicht herum. Was ist hier los zum Teufel? Mein Freund wiederholte erst einmal, was ich gerade zu Lucrezia gesagt hatte. Beruhige dich. Und wie Lucrezia brachte dieses Beruhige dich auch mich nur noch weiter in Rage. Armando nahm mir meinen Koffer weg und trug ihn zu seinem Auto. Er ließ mich einsteigen, stieg dann selbst ein und erzählte mir auf dem Weg nach Talatona, was geschehen war. Kalingidi, die eigentlich in Lissabon Geschichte studierte, aber so oft es ging in Luanda war, hatte sich mit einer Gruppe von jungen Leuten zusammengetan, die sich als Revolutionäre Revus bezeichneten und über soziale Netzwerke Videos gegen die Diktatur verbreiteten. Ah, sie regt sich immer über meine angebliche bürgerliche Bequemlichkeit auf. Mama hat wenigstens eine klare Haltung, sie hat nichts gegen die Diktatur, aber du hältst dich für einen Demokraten und spielst trotzdem genau nach den Regeln des Regimes. Im Windschatten eurer schweigenden Mithäterschaft wird die Diktatur stärker und stärker. Ach, sowas ärgerte mich, denn sie hatte recht. Und so stritten wir uns. Ihr wollt immer gleich alles und immer sofort, sagte ich. Ihr könnt doch nicht abwarten. Wir haben doch gerade erst einen schrecklichen Bürgerkrieg hinter uns. Wir können nicht schon wieder einen Krieg riskieren. Die Einzigen, die in der Lage wären, einen neuen Krieg zu beginnen, schimpfte Kalingidi zurück. Und die Einzigen, die andauernd damit drohen, sind die Regierung und die Regierungspartei. All das ging mir durch den Kopf, als mir Armando erzählte, was geschehen war. Am Abend zuvor hatte der Präsident im frisch eingeweihten Kongresspalast in Talatona die Eröffnungsansprache zur ersten internationalen Konferenz gegen Korruption halten wollen. Gerade als er beginnen wollte, war eine junge Frau über den Tisch gesprungen, wie eine Löwin, sagte Armando mit offener Freude, und hatte mit blutigem Monopoly-Geld um sich geworfen und ausgerufen, nieder mit dem Diktator! Ich schaute mir später die Bilder im Fernsehen an, wie sie Millionen Menschen in Angola und außerhalb auch sehen konnten. Ein junges, auffallend großes Mädchen springt über den Tisch des Präsidenten. Der Präsident hebt die Hände wie flehend oder in Anbetung, doch in seinem Gesicht ist Panik. Die junge Frau steht auf dem Tisch, ihre Haare sind zu langen Zöpfen geflochten, die eine Seite des Kopfes ist kahl, auf der Kopfhaut ist das Wort Freiheit zu lesen, sie hat sich das tätowieren lassen. Ihre Augen strahlen, als sei sie nicht dort, sondern auf einem Rockkonzert und in einer Kultstätte des Candomblé. Daraufhin stürmten 6 weitere junge Leute die Bühne, rufen Parolen gegen das Regime und werfen Flugblätter in die überrumpelte Runde. Der Präsident wird von 4 Sicherheitsbeamten hastig nach hinten geführt, und ein junger Mann greift sich im Durcheinander das Mikrofon und verkündet, Widerstand gegen das Regime der Unterdrückung. So jedenfalls hörte ich es. An den Tagen darauf druckten in Portugal, England, Frankreich und Brasilien Zeitungen das Bild meiner Tochter, wie sie von der Polizei aus dem Raum geschleift wird und lacht. Ihr strahlendes, helles Lachen bricht wie ein unbändiger, sonniger Morgen zwischen den verschwitzten, muskulösen Armen der Polizisten hindurch. Der Guardian titelte, Angola wird lachen, die Dunkelheit überwinden. Die Überschrift vergesse ich nie. Diese Szene bringt Kadingidi ins Gefängnis. Kadingidi, wie ihre Freunde, beginnt einen Hungerstreik. Daniel Benchimol muss sich positionieren. Seine bürgerliche Hinhaltetaktik funktioniert einfach nicht. Tu contares, começa uma greve de fome. Então, tu dizes o quanto é que queres revelar do
Então, vou fazer uma revelação que tu não descobriste.
Ich werde eine kleine Enthüllung machen.
Tu não descobriste, ninguém descobriu até agora.
Okay.
E que é esta Kadingidi é uma reencarnação de um personagem meu, do meu primeiro romance da Conjura, que se chama precisamente Kadingidi, que é um barbeiro que cria uma loja meio maçónica em Luanda para um movimento de libertação em Angola no final do século XIX, que é o tema desse romance. Portanto, esta Kadingidi tem exatamente o mesmo nome. E, porque Kadingidi é um passarinho muito pequeno que existe nos bosques angolanos, que é um pássaro que, sendo muito pequenino, ele grita muito alto e, quando vê um caçador, ele lança-se sobre o caçador a gritar e protege os outros pássaros, alerta e protege os outros pássaros.
Manchmal entdecke ich Sachen in seinen Büchern und erstaunt dann.
Nein, meine Agentin sabia.
Niemand weiß das, nicht mal meine Agentin weiß, dass die hier ist. Ich verrate Ihnen jetzt was. In meinem ersten Kadingidi ist die Reinkarnation einer Figur aus meinem allerersten Roman, A Conjura, die Verschwörung. Dort gibt es einen Barbier, der genau diesen Namen Kadingidi trägt. Eine reale Figur, eine Person des século XIX, ne?
Não é real.
Não é real.
Okay. Não, é uma figura totalmente inventada.
Jemand, der in eine Freimaurerloge gründet, ein Barbier, und von dieser Loge aus sich für die Unabhängigkeit Angolas einsetzt. Also eine Figur aus meinem allerersten Roman, reinkarniert in der Tochter von Daniel Benchimol. Kadingidi ist ein kleiner Vogel, den es in Benguela gibt, der, weil er so klein ist, laut schreit. Und andere Tiere warnt, wenn Gefahr da ist. Ein sehr passender Name für jemand, der sich für andere Leute einsetzt. Essa Kadingidi é uma pessoa. É uma das pessoas muito centrais desse livro. Conta lá um pouco sobre esse movimento.
A Kadingidi representa, de alguma forma, estes jovens, não é? Que eu falei há pouco, cuja ação me despertou, me inquietou e me fez escrever este livro, não é? Então, e outra coisa que eu não cheguei a dizer é que eu pretendia também, ao escrever este livro, refletir um pouco sobre essa clivagem entre gerações em Angola, não é? esses jovens sonhadores dos nossos dias e os pais, os avós deles, que foram pessoas também capazes de sonhar, que sonharam com a independência do país, que conseguiram que o país chegasse à independência, mas que depois foram abandonando o sonho, não é? Perderam essa capacidade de sonhar. E o que a Karingiri faz, e estes jovens fazem, é nos devolveram a capacidade de sonhar.
Ganz, ganz natürlich ist dieses Buch eine Hommage, steht ganz am Anfang eine Hommage an diese jungen Leute, die in den Hungerstreik getreten sind, in diesem absurden Prozess. Ich wollte aber auch da in diesem Buch nachdenken über diesen Generationenbruch, den es in meinem Land gegeben hat, zwischen den jungen Leuten, die träumen von einem gerechten Land, von einem freien Land und von den Leuten, die aufgehört haben zu träumen. Leute, die, deren Generation schon Träume hatte, die Unabhängigkeit erkämpft haben in ihrem Land und diesen Traum aufgegeben haben. Es ist für mich auch ein Appell, dieses Buch, die Fähigkeit zu träumen, nie aufzugeben. Die Träume sind stark in dem Buch. Sie werden tatsächlich stark in dem Buch. Os sonhos ganham muita força nesse livro. Né? Tem dois aspectos que eu quero... talvez ainda focar uma coisa que me fascina é a ambiguidade das pessoas dessa geração que sonhou e depois fez coisas cruéis, mas antes tem que revelar um pouco sobre o sonho, é capaz de derrubar um regime. In dem Buch ist es tatsächlich so, also das nehme ich vorweg, man liest nie das Ende vor, auf keinen Fall, und es ist aber es ist ja auch schon raus, es steht in den Vorschauen drin. Der Traum in diesem Buch ist in der Lage, tatsächlich eine Regierung zu stürzen. Das ist insofern ein sehr mächtiges Buch, sehr mächtiger Traum. Was mich aber interessiert auch, ist diese, und fasziniert, ist diese Zwiespältigkeit, diese Ambiguität dieser Personen. Wir haben ja einige Personen aus dieser Generation der Unabhängigkeit. Wir haben Kämpfer, die sich für Sachen eingesetzt haben, Leute, die entsetzliche Dinge getan haben und Leute, die sehr gute Dinge getan haben. Und manchmal sind es dieselben Leute. A muitas figuras muito ambíguas nesse livro. Né? Essas pessoas que fizeram coisas terríveis e coisas fantásticas. Pessoas que sonharam e às vezes traíram o seu próprio sonho.
Mas isso é... Assim somos, né? Assim é o mundo, né? Não, as pessoas não são nunca apenas heróis, apenas santos. As pessoas são quase sempre uma mistura de tudo isso, não é? E eu acho que também os próprios acontecimentos e os próprios regimes políticos puxam por um lado das pessoas ou por outro, não é? Eu acho que a pior que existe nos regimes totalitários é exatamente o facto de puxarem pelo pior lado das pessoas, não é? Pessoas normais sujeitas a um regime totalitário acabam muitas vezes transformando-se em pessoas más. E em regimes democráticos, abertos, essas pessoas nunca chegam a exercer essa maldade que também está lá dentro, não é?
Mas so sind die Leute, so sind wir. Leute sind immer eine Mischung von all dem, von Gut und Böse. Und natürlich haben politische Verhältnisse, die autoritär sind, die Fähigkeit, die schlechte Seite der Leute herauszukitzeln. Und die schlechte Seite, die vielleicht unter demokratischen Verhältnissen weniger zum Vorschein gekommen wäre. Mas aqui tem o contrário, às vezes tem momentos, dieses Buch hat einen unglaublichen Nachhall. Es gibt immer wieder Sachen, die einem dazu einfallen, die auch die Lektüre dann lohnen. Zum Beispiel Ossi ist eine Figur, die böse Dinge getan hat und jetzt unglaublich gute Sachen zum Vorschein bringt. Ossi é um pouco o contrário, é uma pessoa que fez coisas terríveis, terríveis, terríveis e agora se revela uma pessoa muito dócil.
Exatamente, mas ele fez, não é o contrário, exatamente isso, porque ele fez coisas horríveis num contexto totalitário, não é? Onde essas coisas horríveis eram apreciadas e incentivadas. É o que fazem os exércitos. O que é um exército? Um exército é uma máquina cuja função é explorar o lado pior das pessoas, é exaltar esse lado. O que o exército faz é o que a sociedade condena, é treinar as pessoas para matar, não é? Então quem mata mais é exaltado, não é? É reconhecido, sobe de posto. isso é um exército. Não é? E ele estava enquadrado dentro do exército. Portanto, dentro desse exército, ele deixou, esse exército possibilitou que o seu lado monstruoso viesse ao de cima e se manifestasse. Não é? E depois, num contexto mais pacificado e mais democrático, ele revela-se uma outra pessoa. Não é?
Aber Ossi ist auch genau ein Beispiel eigentlich dafür. Und er war war Soldat. Er sagt, Ossi selbst sagt es in diesem Buch auch, das ist eine perfekte Maschine, eine Armee, aus welcher Richtung auch immer, ist eine perfekte Maschine. Wer am meisten tötet, wird am meisten anerkannt. Und diese perfekte Maschine ist dazu da, die monströse Seite der Menschen hervorzukitzeln. Und unter weniger monströsen Verhältnissen werden Menschen auch wieder zu Guten. O livro é, de uma certa forma, profético. Quando o livro foi escrito, Angola ainda tinha um presidente que se recusava a sair do poder e nenhum de nós esperava que ele renunciasse, de uma certa forma. E pouco depois do livro ser publicado, eles aparecem. Das Buch ist auch ein bisschen prophetisch sozusagen. Als das Buch herauskam oder als das Buch geschrieben wurde, war Angola unter einem Langzeitpräsidenten, der sich weigerte, auch abzutreten. José Eduardo Agualusa schreibt auch in vielen Büchern neben dem träumerischen, poetischen Gehalt seiner Bücher auch immer wieder gegen dieses Regime an. Und als das Buch herauskam, kurz nachdem das Buch herauskam, auf Portugiesisch, tritt tatsächlich dieser Präsident ab. Also insofern hat Agualusa auch diese Gabe, prophetische Bücher zu schreiben. É um livro profético.
Mas, estás a ver, essa é uma boa linha de promoção, estás a ver, temos que falar com os editores e lançar essa linha de promoção dos livros, né? Os meus livros todos podem ser lidos como profecias, entende?
Das wäre eine gute Reklamestrategie für meine Bücher. Also beide Verleger sind hier auch. Also diesen Tipp geben wir gerne weiter. Also meine Bücher können auch als Prophezeiungen gelesen werden.
Por exemplo, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do ano em que Zumbi tomou o Rio sobre o Brasil, que foi lançado anos antes do Lula chegar ao poder. E no livro, o presidente é um homem chamado Luiz Inácio, e ele é sucedido por uma mulher. Portanto, assim, tem que se chamar a atenção dos editores e os livros têm que passar a ser vendidos com uma cinta a dizer atenção à profecia.
Also wir sollten das als neue Reklamestrategie aufnehmen. Mir fällt o ano em que Zumbi tomou o Rio, das Jahr, in dem Zumbi Rio eroberte oder einnahm. Dieses Buch ist in Berlin geschrieben worden, ist auch noch nicht übersetzt. In diesem Buch, das Jahre bevor Lula an die Macht kam, in Brasilien geschrieben wurde, da gibt es schon einen Präsidenten, der Luiz Inácio heißt, dessen Präsidentschaft oder dessen Nachfolgerin als Präsidentin Brasiliens eine Frau ist. Also insofern auch da, wir sollten das aufnehmen mit der Prophezeiung in der Literatur. Ja, es gibt tatsächlich dieses magische Element auch bei...
Agora vou escrever livro sobre o Brasil também.
Ich glaube, ich schreibe dann mal ein Buch über Brasilien jetzt und die Brasilianer im Publikum bitten doch darum. Ja. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, José Eduardo Agualusa. Ja, viel
Muito
Spaß.
Muito obrigado, nach. Michael, também pela leitura, pela apresentação. Pela...
Sehr gerne.
Obrigado.